Eine Leiche zum Frühstück. Dies ist, wie der Titel schon vermuten lässt, eine Geschichte aus dem Vajrayana-Buddhismus, erzählt von Horst Gunkel. Gleich den Warnhinweis dazu. Geschichten aus dem Vajrayana haben eine verborgene Botschaft, die sich nicht durch den Wortlaut erschließt. Sie dürfen also keinesfalls wörtlich genommen werden. Nun also die Geschichte, eine Leiche zum Frühstück. Kana, die zentrale Person dieser Geschichte, ist euch vielleicht schon von der Erzählung Wein, Weib und Gesang bekannt. Dort war er der Saufkumpan von Virupa. Kana, das heißt der Schwarze. Er wurde schon sehr jung ordiniert. Er war ein eifriger Meditierer und praktizierte, indem er die Gottheit Hevajra visualisierte. Kana praktizierte diese Visualisierung der Meditationsgottheit jetzt seit 12 Jahren und er hatte dabei große Erreichungen. Eines Tages, während er meditierte, ereignete sich ein Erdbeben. »Ha!« sagte er sich zu sich selbst. »Das war ich, das habe ich geschaffen. Gerade muss ich zu etwas ganz Besonderem durchgebrochen sein.« Kana war überglücklich. Sogleich erscheint ihm jedoch eine Dakini, ein himmlisches Wesen. Es muss sich dabei um eine spezielle Notfallsrettungsdakini für besondere Fälle gehandelt haben. Und sie ermahnte ihn, »Kana, flippe jetzt nicht aus, sondern meditiere weiter. Das ist in der Tat ein grundlegendes Zeichen. Es wäre Unsinn, durch Stolz und Dünkel alles zu verderben. Also meditiere weiter.« Und Kana meditiert weiter. Eines späteren Tages sieht Kana einen Stein. Er setzt seinen Fuß auf den Stein. Als er ihn wegnimmt, sieht er seinen eingegrabenen Fußabdruck in dem Stein. Er ist von sich selbst beeindruckt. »Wow! Ich habe etwas erreicht. Ich sehe die illusionäre Natur der Dinge. Eben komme ich in höhere Sphären.« Sofort erscheint natürlich wieder die finale Rettungsdakini und ermahnt ihn. »Kana, lass dich nicht von deinem Weg abbringen. Meditiere. Meditiere, alles andere ist egal.« Der so Ermahnte ist folgsam und meditiert weiter. Doch eines Tages geschieht etwas noch Wunderbares. Er bemerkt, wie er sich in der Meditation in die Luft erhebt. »Wow, super! Ich hab's, das ist die Sphäre der Leiheit. Ich hab sie erreicht!« Sofort erscheint mit strengem Blick wieder die oben erwähnte Dakini. Diesmal zeigt sie nur auf das Meditationskissen. Reumütig kehrt Kana zurück und meditiert weiter. Doch dann bemerkt er, wie das absolut Unwahrscheinliche, das Unglaubliche geschieht. Er erhebt sich in seiner Meditation ins Weltall. Das ist ein wunderschöner Ort. Im All erscheinen kleine Sofas, Trommeln, die wie von Geisterhand zu spielen anfangen. Sie scheinen seine erhabene Meditation mit einer Art Trommelwirbel zu begleiten.
»Juhu, jetzt hab ich's aber! Ich hab's erreicht! Leerheit, Weisheit!«
freut sich Kana. Zur damaligen Zeit war Kana schon recht bekannt und er hatte eine Reihe von Jüngern um sich versammelt. Mit diesen, so entschied er, könne er jetzt Großes erreichen.
»Freunde, wir werden nach Lanka gehen und die Barbaren zum Dharma bekennen.«
Also begab er sich mit seinen Schülern nach Südindien an die Küste, denn sie wollten zur Insel Lanka. Kana hatte vor, seine Schüler zu beeindrucken, indem er übers Meer wandelte, wie dies ganz große Gurus mitunter tun. Gesagt, getan. Wie er so vor den staunenden Augen der Menschen übers Wasser geht, steigt in ihm der Gedanke auf.
Hahaha, was bin ich doch für ein Superguru, ich gehe übers Wasser. Hahaha, das konnte doch noch nicht einmal mein Guru Jalandala. Haha, ich habe etwas ganz Besonderes erreicht.
Und wie ihr das gerade so denkt, da versinkt ihr. Jalandala, Kanas Guru, erscheint in den Lüften über Kana, der sich inzwischen mühsam schwimmend über Wasser hält.
Ja, was gibt's denn hier? Ja, was machst du denn da völlig begleitet im Meer?
Entschuldige, Jalandala, eigentlich wollte ich nach Lanka, die Barbaren konvertieren. Aber dann dachte ich, ich wäre größer als du und da bin ich eingesunken.
Aber Kana, auf diese Art wirst du nichts Gutes erreichen. Du kannst vielleicht über die Leerheit meditieren. Aber im Reich der Non-Dualität bist du noch nicht angekommen. Aber ich habe einen Tipp für dich. Ich nenne dir jetzt den Namen einer Stadt. Gehe dorthin und suche einen Weber auf, der ein geheimer Yogi ist. Von ihm kannst du lernen, was du brauchst.
Dann nannte Jalandala dem Kana den Namen der Stadt. Dieser machte sich zusammen mit seinen Schülern auf den Weg. In Kana steigt bereits unterwegs wieder Dünkel auf. Er hat so gewisse Zeichen von Realisierung. Er glaubt sich in höheren Gefilden. Er dünkt sich besser zu sein als die anderen. Schließlich erreichen sie die Stadt. Es gibt dort allerdings zahlreiche Weber. Kana sucht sie alle auf und sieht ihnen bei der Arbeit zu. Aber nur bei einem Weber sieht er, wie der auf dem Webstuhl eingeschossene Faden wie von magischer Hand geführt wird. Das muss der geheime Yogi sein. Kana fasst sich ein Herz.
Kannst du mir verraten, wie ich die höchste Weisheit realisieren kann?
Der Weber schaut ihn an. Versprichst du mir unbedingten Gehorsam? Wirst du tun, was immer ich von dir verlange, ohne nach Sinn und Zweck zu fragen?
Oh ja, ich gelobe es.
Der Weber begibt sich mit Kana zu einem Leichenfeld, einem jener idyllischen Plätze, wo die armen Bevölkerungsschichten, die sich das Holz für die rituelle Verbrennung nicht leisten können, ihre Leichen deponieren, auf dass sie dort verwesen oder von wilden Tieren gefressen werden. Kana und der Weber scheinen Glück zu haben. Es liegt gerade eine frische Leiche da.
Iss davon, ordnet der Weber Yogi an.
Kana zieht zwar ein Gesicht, doch dann holt er sein Taschenmesser hervor und schneidet ein kleines Stückchen Fleisch von der Leiche ab, um es zu verspeisen.
Der Weber schüttelt den Kopf. Ach, doch nicht so, Kana.
Dann verwandelt sich der Weber augenblicklich in einen gierigen Wolf, der sich hungrig auf die Leiche stürzt, sie zerreißt und verschlingt. Anschließend verwandelt er sich wieder zurück in den Weber und sagt,
Junge, du kannst nur richtig von einer Leiche fressen, wenn du dich so transformieren kannst.
Kana schaut unschlüssig, das kann er nicht. Gut, sagt der Weber, dann hier eine etwas leichtere Übung. Du siehst, der Wolf, der die Leiche fraß, hat hier hingeschissen. Drei schöne Haufen. Iss eine davon.
Um Himmels Willen, Meister, das kann ich nicht. Das ist doch unmöglich. Ich kann doch keine Wolfsscheiße fressen.
Der Weber bückt sich, hebt einen der Kothaufen aus und verspeist ihn genüsslich. Sofort erscheinen einige Götter und rufen aus.
Köstlich, etwas Köstliches. Niemals gab es so etwas Gutes.
Und nehmen die beiden anderen Haufen Wolfskot, um sie genüsslich zu verspeisen. Götterspeise.
Ach, weißt du, Kana, du musst noch viel lernen, um die Non-Dualität zu realisieren. Meinst du, du kannst wenigstens ganz normale Menschennahrung zu dir nehmen?
Ja, das kann ich sicher, Meister. Also begibt sich der Meister auf den Bazar und kauft etwas Nahrung und auch etwas zu trinken. Allerdings gibt er nur wenige Rupien dafür aus und er erhält nur sehr wenig. Ach, das macht gar nichts, denkt sich Kana. Mir ist bei Gedanken an Nahrung aus Leichen und aus Wolfsscheiße der Appetit vergangen.
Wirst du diese Nahrung aufessen können, Kana?
Ah, das ist sicher kein Problem, Meister.
Ach, sagt der Weber, wo wir schon mal Nahrung haben, sollten wir die anderen zu einem Festessen einladen. Geh und gib es bekannt.
Das ist nun Kana wirklich peinlich. Er muss durch die Stadt gehen und zahlreiche Menschen, darunter seine Jünger, und alle Freunde und Bekannten des Webers einladen, obwohl er weiß, dass nur eine ganz winzige Menge Nahrung vorhanden ist.
Schließlich versammeln sich alle und der Weber tischt auf einem riesigen Bankett das winzige bisschen Nahrung auf.
Dann beginnt er eine Segnungszeremonie, während er die Nahrung wächst und sich vermehrt, bis das ganze Bankett übervoll mit den erlesensten Speisen ist. Dann beginnt das Festessen. Die Gäste sind begeistert. Jeder holt sich so oft nach, wie er will. Und das Wunderbarste, die Nahrung wird und wird einfach nicht weniger.
Esst alles auf, ruft der Weber und geht mit gutem Beispiel voran.
Die Gäste hauen rein, was das Zeug hält. Das Festessen dauert Tag um Tage und immer wieder feuert der Weber sie an, mehr zu essen.
Kana hat das Gefühl zu platzen.
Nach einer Woche schließlich spricht Kana mit seinen Schülern auf. Er verabschiedet sich vom Weber.
Es tut mir leid, ich kann nicht mehr, ich hab genug, wir gehen.
Kopfschüttelnd wendet sich der Weber an Kana.
Ach Kinder, ihr seid mir schöne Yogis. Was erreicht ihr, wenn ihr jetzt weggeht? Kleine Sofas im Himmel und kleine Trommeln. Meditiert und realisiert die Natur der Realität.
Kana und seine Leute gehen. Der Weber aber wird von einem seiner Freunde gefragt, ob diese denn keinen Hunger hätten, dass sie schon gehen.
Dieser, sagt der Weber, hat trotz großer Meditationsübungen seine Erfahrungen nicht in das Alltagsleben integrieren können. Wem das nicht gelingt, der scheidet. Ich habe ihn immer wieder an die Grenzen der Non-Dualität geführt. Aber er ist einfach unfähig, sie außerhalb der Meditation zu überschreiten.